Es ist schön, in eure Augen zu schauen. Tatsächlich, Christian, als du vorne hier standst, es ist wunderbar, in euren Gesichtern blicken zu dürfen, die Gemeinde so voll zu sehen. Ich habe für heute Morgen eine Frage mitgebracht. Und zwar möchte ich dich fragen, wer in deinem Leben lässt dich strahlen? Wer in deinem Leben lässt dich strahlen? Oder anders formuliert, wer ist es denn, wenn du an diese Person denkst, dass diese Person ein Strahlen auf dein Gesicht zaubert? Und es ist jetzt keine rhetorische Frage, sondern ich möchte dich bitten und ich gebe dir gleich 30 Sekunden Zeit, kurz darüber nachzudenken, wer lässt dich in deinem Leben strahlen? Und anschließend möchte ich dir nochmal 30 Sekunden Zeit geben, damit du dich nach links oder nach rechts zu deinem Nebensitzer oder zu deiner Nebensitzerin drehst und kurz sagst, wer diese Person ist und warum diese Person dich zum Strahlen bringt. Die ersten 30 Sekunden laufen jetzt. Denk kurz drüber nach, wer bringt dich zum Strahlen? Und es ist spannend, manche Gesichter strahlen schon. Das ist toll. Du hast noch 14, 13 Sekunden Zeit. Wer bringt dich in deinem Leben zum Strahlen? Einfach nur der Gedanke daran. So, und jetzt nach links oder nach rechts oder auch beides. Und teilt das kurz mit. Wer bringt dich zum Strahlen? Warum? So, ihr Lieben, die 30 Sekunden sind schon rum. Ich möchte gleich wieder eure Aufmerksamkeit sammeln. Ich sehe schon, es gäbe an dieser Stelle viel zu berichten. Vielen Dank, ihr Lieben. Ihr könnt euch später nach dem Gottesdienst gerne noch weiter darüber unterhalten. Aber es war gerade sehr schön, euch zu beobachten. Es war schön auch zu sehen, wie ihr gestrahlt habt. Und ich muss sagen, wie schön nicht nur euch da gerade beobachtet zu haben, sondern ich hatte im Mai vor 18 Jahren das Glück, die Person, die mich zum Strahlen bringt, hier in diesem Raum, und wir saßen genau hier, heiraten zu dürfen. Und in der Aula und auf der Aula Wiese haben wir unsere Hochzeit gefeiert. Und an dieser Stelle möchte ich auch ganz bewusst hier die Geschwister, die im Zelt sind und keinen Platz mehr hier gefunden haben, nochmal ganz herzlich willkommen heißen. Schön, dass ihr da seid, auch wenn ihr jetzt drüben in der Aula seid. Aber ich hoffe, dass die Übertragung gut ist. Ich vertraue aber darauf, dass alles wunderbar läuft. Richtig? Daumen hoch. Super. Ihr merkt also, ich fühle mich hier wohl. Ich fühle mich hier zu Hause. Hierher zu kommen, hier auf der Marienhöhe zu sein, ist einfach schön. Und ich freue mich sehr, den Tag heute mit euch hier verbringen zu dürfen. Vielen Dank für die Einladung, Christian. Vielen Dank, dass wir den Tag hier gemeinsam erleben dürfen. Wer von euch hat vor dem Sommer eine Sonnenbrille ergattert? Und wenn ich jetzt von Sonnenbrille spreche, meine ich so eine Brille hier. Und zwar eine Sonnenfinsternisbrille. Wer hat so die Sonnenbrille ergattert? Ja, es geht doch ein paar Hände hoch, immer mehr. Ja, wunderbar. Denn diese Sonnenfinsternisbrille, ich habe auf TikTok und auch beim unzähligen Fotos gesehen, dass es gar nicht so einfach war, diese Brille zu ergattern. Die war ziemlich schnell ausverkauft und so gab es durchaus lange Schlangen an irgendwelchen Läden, weil man noch diese Brille gattern wollte, um Sicherheits- und Schutzmaßnahmen hier zu haben. Denn was man nicht machen sollte bei der Sonnenfinsternis war, direkt in die Sonne zu blicken. Es gab sogar eine Schutzfolie fürs Handy, Denn selbst das Handy sollte man nicht einfach so gegen die Sonne halten. Und ich muss gestehen, mein Sommer war ziemlich voll, auch schon vor dem Sommer. Wir waren gerade bei dem, an dem Tag der Sonnenfinsternisse auf dem Nachhauseweg aus Valencia, dem Jugendkongress, den wir dort erlebt haben. Eine gesegnete Veranstaltung, aber vor dem Sommer, während dem Sommer, hatte ich nur den Jugendkongress im Kopf. Vorbereitungen, Briefings, Programme, Sitzungen und vieles mehr, sodass ich keine Zeit hatte, mich darum zu kümmern. Aber wie gut, dass hier in der Familie andere sind, die sich da besser vorbereiten. Und so hatten wir nicht nur 4 Brillen, sondern wir hatten sogar 6 Brillen insgesamt und diese Schutzfolie. Und so waren wir an dem Tag, an dem Abend der Sonnenfinsternis, mitten in irgendwelchen Weinbergen. Dort standen wir mit wildfremden Menschen, die wir gerade erst kennengelernt hatten. Und wir teilten die Folien, wir haben Fotos gemacht und irgendwann mal standen wir alle so da mit dieser Sonnenfinsternisbrille und konnten beobachten, wie sich so langsam der Mond zwischen der Sonne und die Erde schob. Und wir haben in diesem Augenblick alle miteinander nicht nur diesen Moment geteilt, sondern wir haben auch folgende Erfahrung geteilt. Denn wir haben gemerkt, Licht verändert. Licht verändert. Licht verändert die Umgebung. Licht verändert die Landschaft. Licht verändert die Farben. Licht verändert sogar die Geräusche. Denn plötzlich, schlagartig, haben die Vögel aufgehört zu zwitschern. Man hat die Grillen nicht mehr gehört. Alles wurde ruhiger. Selbst die Atmosphäre, es wurde kühler. Wir haben es gemerkt, wir haben es gespürt. Vielleicht hast du es auch gemerkt und gespürt, wie Licht plötzlich alles verändert. Und ich möchte mit euch in eine Geschichte kurz eintauchen, denn die Bibel erzählt an einer Stelle genau so eine Begebenheit. Und hier geht es auch um Vorsichts- und Schutzmaßnahmen, die getroffen wurden, die getroffen werden mussten. Und angefangen hat das Ganze mit einem Wunsch, denn die Person, die beschützt werden sollte, war niemand anderes als Mose. Und angefangen hat das mit einem Wunsch, den er sehr deutlich formuliert hat. Lieber Gott, ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Und was Mose hier sagt, ist letztlich, lieber Gott, ich möchte dich sehen. Ich möchte dich kennenlernen. Ich möchte dich verstehen. Ich möchte wissen, wer du bist, wie du bist. Ich möchte mich selbst von deiner Herrlichkeit überzeugen. Und Gott sagt zu Mose, okay, ist kein Problem, ich lasse mich drauf ein, das machen wir. Und was macht Gott? Er trifft Vorsichts- und Schutzmaßnahmen. Keine Ahnung, ob diese Brille damals gereicht hätte, vermutlich nicht. Aber Gott trifft höchstpersönlich Vorsichts- und Schutzmaßnahmen. So lesen wir im 2. Buch Mose 33 und die Texte, auf die ich mich jetzt beziehe, werden hier auch immer eingeblendet. Da lesen wir, stell dich hier auf diesen Felsen neben mich. Wenn ich dann in meiner Herrlichkeit vorüberziehe, werde ich dich in die Felsspalte stellen und meine Hand schützend über dich halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand wegnehmen und du wirst mir hinterhersehen. Mein Gesicht aber kann niemand sehen. Gott sagt zu Mose, wenn ich dann in meiner Herrlichkeit vorüberziehe. Was hat es denn mit dieser Herrlichkeit auf sich? Wenn wir nun in der Bibel im selben Kapitel und auch darüber hinaus im Kontext lesen, dann merken wir, dass diese Herrlichkeit Gottes, dass das hier seine göttliche Güte ist, seine Gnade, seine Barmherzigkeit, seine Treue, letztlich seine Geduld und seine Liebe. Was hier rüberkommt, ist letztlich der Charakter Gottes, sein Wesen, das, was ihn ausmacht. Und Mose darf Gott hinterher schauen. Er darf Gottes Güte, seinen Charakter, seine Liebe sehen und erspüren, erfahren. Und was mich begeistert ist, als Mose dann vom Berg zurück zum Volk geht, dann lesen wir nur ein Kapitel weiter den folgenden Text. Er, Also Mose wusste aber nicht, dass sein Gesicht leuchtete, weil er mit dem Herrn gesprochen hatte. Jetzt stellen wir uns das mal vor. Mose steht vor Gott. Er steht auf diesem Berg und erlebt diese Begegnung mit Gott. Und sein Gesicht beginnt an zu strahlen und zu leuchten. Aber nicht nur so ein Lächeln, sondern so ein richtiges Leuchten. Und Mose merkt es nicht, dass er leuchtet. Er selber merkt es nicht und die Menschen um ihn drum herum. Das muss so krass gewesen sein, dass man ihn sogar zudecken musste. Sie haben es natürlich gemerkt, aber Mose selber hat das nicht gemerkt. Und doch leuchtete er, weil er in der Gegenwart Gottes gewesen war. Er hatte Gott erlebt, Gott begegnet. Und das macht was mit uns. Wenn wir Gott begegnen, wenn wir Gott in unserem Leben begegnen, dann macht das was mit uns. Das verändert uns. Das Licht verändert. Und ich habe euch drei Gedanken, drei Punkte heute mitgebracht. Und genau das ist der erste Punkt, der erste Gedanke. Licht verändert. Gottes Licht verändert uns und unser Umfeld. Gottes Licht verändert. Und weil es Gottes Plan war, die Liebe, seine Liebe für alle Menschen sichtbar zu machen, hat er seinen Sohn auf die Welt geschickt. Deswegen lesen wir auch im Hebräerbrief folgenden Text: Der Sohn spiegelt die Herrlichkeit Gottes wider. Und alles an ihm ist ein Ausdruck des Wesens Gottes. Alles, alles spiegelt die Herrlichkeit Gottes wider. So wundert es nicht, dass Jesus irgendwann mal über sich selbst sagt: Hey, ich bin das Licht. Ich bin das Licht. Und im Gespräch mit seinen Jüngern ist es nachvollziehbar, dass Jesus dann auch zu dem Punkt kommt und sagt, als die Frage kam: Zeig uns den Vater. Dann, was sagt da Jesus? Moment mal, wenn ihr mich seht, wenn ihr mich erkannt habt, wenn ihr mich erlebt habt, dann habt ihr den Vater gesehen, dann habt ihr den Vater erkannt, dann habt ihr eigentlich alles verstanden, um das es geht. Das heißt im Rückschluss, wenn wir Jesus sehen, dann sehen wir die Herrlichkeit Gottes. Wenn wir die Herrlichkeit Gottes verstehen wollen, müssen wir schauen, was Jesus gemacht hat. Und was hat er denn gemacht? Er hat Kranken geheilt, er hat Hungernden etwas zu essen gegeben, er hat Arme begleitet. Er hat mit Menschen gesprochen, die absolute Außenseiter waren. Er hat mit Menschen gegessen, an dessen Tisch sich niemand setzen wollte. Er hat Menschen berührt, die jeder gemieden hat. Er hat mit Kindern gesprochen, sie gesegnet, auf den Schoß genommen. Er hat sich Zeit für Jugendliche genommen. Jesus hat Hoffnung und Trost geschenkt. Jesus hat Gnade und Barmherzigkeit ein Gesicht gegeben. Jesus hat die Herrlichkeit Gottes, ja, er hat Gottes Liebe gelebt und damit die Welt beschenkt. So wie dieser junge Mann, den ich vor ein paar Monaten in der Pastaküche kennenlernen durfte. Ein junger Mann in der Pastaküche, der mir mittendrin erzählte: Weißt du, Ruben, ich war 12 Jahre alt. Ich war 12 Jahre alt, als ich mit meinem Vater unsere Heimat verlassen musste. Und wir waren in einem fremden Land. Wir hatten kein Geld, wir hatten viele Sorgen und wir hatten einen Mordshunger, wir hatten nichts zu essen. Und ich war so verzweifelt als kleines Kind, dass ich irgendwann mal die Augen zugemacht habe. Der Hunger, der war so groß und ich habe gebetet und gesagt: Lieber Gott, bitte schick doch jemand, der uns etwas zu essen gibt. Und ich saß da und schaute diesen jungen Mann an und ich war bewegt, weil er das mit feuchten Augen zu mir gesagt hat. Und seine Augen fingen plötzlich an zu leuchten und zu strahlen, weil er nämlich Folgendes noch ergänzte. Und er sagte zu ihm: Aber weißt du, Ruben, ich habe in dem Abend dieses Gebet gesprochen und tatsächlich, es kamen Menschen, die uns zu essen gegeben haben und ich habe es überlebt und sonst wäre ich auch nicht da gewesen. Und er hat also liebe Menschen getroffen und etwas zu essen bekommen. Und dann sagte er mir aber: Ich habe aber bei dem Gebet was ergänzt, Ruben. Ich habe den lieben Gott gebetet, dass er mir liebe Menschen vorbeischickt, die mir was zu essen bringen. Und ich habe gleichzeitig zu ihm gesagt: Wenn du mir diese liebe Menschen schickst, dann verspreche ich dir, wenn ich eines Tages Arbeit habe und genug Geld habe, um mich und auch meine Familie zu ernähren, möchte ich mich für Menschen einsetzen, die nichts zu essen haben. Und seine Augen fingen an zu leuchten, als er mir das gesagt hat. Und während seine Augen leuchteten, wurden plötzlich meine feucht, weil ich gesehen habe, dass dieser junge Mann Gottes Licht, Gottes Liebe erlebt und erfahren hatte und dass er das auch entsprechend gedeutet hat, dass es ein Geschenk Gottes gewesen ist und er jetzt die Möglichkeit hatte, Menschen in dieser Pastaküche, ein Projekt der Adventgemeinde in Stuttgart, wo circa 50, 60 Obdachlosen oder Menschen ohne Obdach ein Drei-Gänge-Menü serviert wird, einmal im Monat. Das war nämlich kein Gast, das war ein Mitarbeiter, mit dem ich hier gemeinsam den Saal richtete. Ihr Lieben, Licht verändert. Licht verändert uns, aber auch unser Umfeld. Und jetzt höre ich plötzlich auch Jesus Folgendes sagen. Matthäus in der Bergpredigt sagt Jesus, ihr seid das Licht. Ihr seid das Licht der Welt. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ihr seid das Licht der Welt. Das macht alles Sinn. Mich begeistert das. Indem wir Licht teilen, zeigen wir den Menschen die Herrlichkeit Gottes. Indem wir Licht teilen, machen wir uns selbst und anderen bewusst, dass Gottes Güte, Treue, Barmherzigkeit und Liebe ist. Deshalb kommt auch Paulus zu dem Schluss und sagt, auch wenn es früher in euch finster war, seid ihr jetzt vom Licht des Herrn erfüllt. Deshalb lebt nun auch als Kinder des Lichts. Hier steht nicht, dass wir Licht haben, sondern weil wir vom Licht Gottes erfüllt sind, gehören wir zur Familie des Lichts. Wir sind Kinder des Lichts. Du und ich, wir gehören zu einer Familie, eine Familie im Glauben. Und gemeinsam sind wir ein Licht für die Welt, weil wir gemeinsam Kinder des Lichts sind. Jesus sagt hier, ihr seid, nicht du bist. Natürlich ist jeder mit eingeschlossen. Aber ich glaube, dass das kein Zufall ist, wenn Jesus hier ihr seid betont. Ihr seid das Licht der Welt und habt damit als Familie einen gemeinsamen Auftrag bekommen. Paulus genau dasselbe. Auch Paulus betont, ihr seid jetzt vom Licht des Herrn erfüllt. Deshalb lebt nun auch als Kinder des Lichts. Wenn wir alleine in dieser Welt unterwegs wären, könnten wir das vielleicht manchmal auch vergessen. Und da ist es gut, wenn wir dann als Gemeindefamilie unterwegs sind, auch wenn Familie manchmal anstrengend sein kann. Das habe ich bei meinem ersten Familienfest erlebt, als ich bei meiner zukünftigen Frau zu Hause war, zu Weihnachten. Wir haben gemeinsam Weihnachten gefeiert, jede Familie hat so seine Tradition. Und in einer südländischen Tradition ist der Tisch eher vollgedeckt. Bei meiner Frau ein bisschen anders. Aber es war lecker. Es war lecker, ihr Lieben. Und nach dem Essen bin ich es eigentlich gewohnt. Boah, Mensch, gerade wenn man sich hat schmecken lassen, Pizza oder Pasta, sei es drum. Da war ein Kamin, der war schon an, es hatte geschneit, es war alles weiß, es war kalt draußen. Und dieses Sofa dort, das hat er schon die ganze Zeit nach mir gerufen, gegenüber vom Kamin. Und ich habe mich schon so drauf gefreut. Und irgendwann mal habe ich davongeschlichen, mich dahingesetzt, gegenüber vom Kamin. Und ach, das war herrlich. Was war das für ein tolles Weihnachten, so dachte ich in mir. Und plötzlich Aufbruchsstimmung. Alle fingen an, sich anzuziehen, Jacken, Stiefel und Schal. Ich dachte, wo wollen die hin? Es ist kalt. Also, die müssen ja nur rausschauen. Wo wollen die hin? Nee, Ruben, mach dir keine Sorgen. Du kannst auch gerne hier bleiben. Wir gehen aber mal eine Runde spazieren. Ich bleib hier. Wärt ihr da geblieben? Das nennt sich auch Gruppenzwang, aber egal. Ich bin dann, ich komme natürlich mit. Mein erster Besuch bei meinen zukünftigen Schwiegereltern. Ich mich auch schön eingepackt. Dann sind wir losgestiefelt. Ich immer mit Gedanken so, Kamin, Sofa warm. Kamin, Sofa warm. Aber gut, wir sind spazieren gegangen. War ein schöner Spaziergang. War ein schöner Spaziergang, wirklich. Und während wir so laufen in so einem Tal, alles war weiß, Weihnachten, da war kein Mensch unterwegs. Wir waren ganz alleine und ich wieder, Kamin, Sofa, warm. Aber so liefen wir da entlang, haben uns unterhalten und von der Ferne sahen wir schon eine einzelne Bank in diesem gesamten Tal und da saß ein Jugendlicher drauf. Und während wir uns diesem Jugendlichen näherten, sah ich schon so von Weitem irgendwann mal, habe ich erkannt, boah, dem geht's nicht gut. Ein sorgengeplagtes Gesicht. Und schlagartig habe ich so eine Stimme in mir gespürt, Ruben, du solltest zu diesem Jugendlichen hingehen. Und ich fing an, in mir zu ringen, boah, lieber Gott, schau mal hier, Familie und Spaziergang und Weihnachten. Und ich habe mich selbst überredet und selbst diese Stimme übertönt, um ja nicht zu diesem Jugendlichen zu gehen. Und kaum waren wir vorbeigelaufen, ich hatte gesehen, boah, dem kann es nicht gut gehen, kam meine Frau zu mir. Also sag mal, Ruben, hast du gesehen hier diesen, naja, logisch habe ich den gesehen, ja, aber meinst du nicht und so? Und ich, ja, du Schatz, aber schau mal, Familie, wir wollten doch Weihnachten und jetzt, na, hier statt Kamin, hier schön. Naja, okay, du bist ja der Pastor, du wirst schon wissen, was du machst. Ja, unsere Ehefrauen. Und ich bin weitergelaufen, ich dachte, ja, 1-0 für mich. Dann kam keine 10 Meter weiter mein Schwiegervater oder mein zukünftiger Schwiegervater. Sag mal, Ruben, ist dir diese Jugendliche dort aufgefallen? Und dann dachte ich, okay, lieber Gott, bevor du mir deine Restefamilie auch noch vorbeischickst, ich hab's verstanden. Und dann bin ich tatsächlich zurückgelaufen, Familie ist weitergelaufen. Wo sind sie hin? Natürlich vom Kamin, Sofa, ja, schön warm. Und ich saß mit diesem Jugendlichen auf dieser Bank, habe mich eine halbe, dreiviertel Stunde lang mit ihm unterhalten, sind ins Gespräch gekommen. Ich erspare euch jetzt die Details, aber ganz, ganz ehrlich, meine Familie, ich liebe sie, aber meine Familie oder Familie kann manchmal auch anstrengend sein. Und das war sie vielleicht auch in dem Augenblick, wobei das sehr angenehmes Anstrengen sein war. Unsere Gemeindefamilie kann auch manchmal anstrengend sein. Das kann sie und das darf sie auch. Denn ich sage euch eines, wie gut, dass meine Familie mich daran erinnert hat, wer ich bin, was ich bin, wofür mein Herz brennt, wofür ich berufen bin. Ich werde dieses Weihnachten nie vergessen. Ich werde dieses Gespräch nicht vergessen. Und ich bin so froh, dass ich nicht am Kamin geblieben bin, nicht auf diesem Sofa sitzen geblieben bin. Denn ich hätte es verpasst zu erleben, wie Gott auch heute noch, auch für diesen Jugendlichen auf dieser Bank, Licht ins Dunkel gebracht hat. Ihr Lieben, Licht verändert. Wir sind Kinder des Lichts und uns gegenseitig daran zu erinnern, dafür ist Gemeindefamilie da. Und genau das spiegelt sich im MAV-Motto wieder. Eine Familie im Glauben, ein Licht für die Welt. Wir dürfen uns gegenseitig daran erinnern, wer Gott ist, zu wem wir gehören, wer wir sind und zu was wir berufen sind. Vergiss nicht, wer du bist. Denk immer daran, wer du bist. Und versäume nicht, wie Gott durch dich und mit deiner Familie die Welt ein bisschen heller machen will. Das kann in so eine einzelne Begegnung der Fall sein. Das kann allerdings auch durch eine italienische Pastaküche für Bedürftige sein, durch Hausaufgaben oder Freizeitangebote für Kinder oder durch frisches Wasser, wie wir es mit den Pfadfindern in einer Adventgemeinde in Los Angeles erlebt haben, wo hinter dem Gemeindekomplex Duschcontainer standen, Showers of Hope, wo Menschen ohne Obdach zweimal in der Woche vorbeikommen konnten und sich duschen konnten und frische Kleider bekommen haben, um sich neu anzuziehen. Ihr Lieben, das ist Gemeindefamilie. Das bedeutet es, Kinder des Lichts zu sein. Und das ist es, was Gottes Charakter widerspiegelt und was Jesus uns vorgelebt hat. Mein erster Punkt war, Gottes Licht verändert. Als zweites haben wir festgehalten, wir sind Kinder des Lichts und sind dementsprechend eingeladen, auch als solche zu leben und zu handeln. Und von meinem dritten Punkt kann ich euch sagen, wenn wir uns in die Gegenwart Gottes stellen, das verändert unseren Blick auf hier und heute und auch, wie wir in die Zukunft blicken. Und dafür möchte ich euch zum Schluss auf eine Wanderung mitnehmen. Wir waren gemeinsam mit einer Pfadfindergruppe unterwegs und wir wollten nach Korsika. Wir sind nach Korsika und wollten dort auf den Fernwanderweg GR20 entlanglaufen, quer über das korsische Hochgebirge. Und für die erste Etappe hatten wir uns knappe 11 Kilometer vorgenommen mit einem Höhenunterschied von 1200 Metern. Es waren 6,5 Stunden geplant, das war der normale, die durchschnittliche Zeit. Und wir sind losgelaufen mit gepacktem Rucksack, 15, 17, 18 Kilo auf dem Rücken. Und anfangs war alles super. Wir haben uns gefreut, ich habe mich gefreut. Und so sind wir also dort losmarschiert. Ich muss euch aber gestehen, der Weg war doch beschwerlicher als vorher geahnt. Vielleicht war es auch besser so, sonst wäre ich jetzt gar nicht hin. Bin ich wieder beim Kamin, beim Sofa, bei der Wärme. Und so waren wir dort mitten auf dieser Insel, Richtung GR20, beziehungsweise wir waren schon auf dem GR20, auf diesem Fernwanderweg. Und während wir so hoch liefen, es immer steiler wurde und dann so Granitfelsen uns entlang zogen und kletterten, Ketten, die da drin waren und wir uns da festhalten mussten. Und es hieß, das erste Etappenziel ist eine Schutzhütte ganz oben. Wenn wir die 1200 Meter erreicht haben, da werden wir eine Schutzhütte haben. Da wird es eine Schutzhütte geben und dort werden wir die Nacht verbringen. Und ich in meiner Fantasie die ganze Zeit diese Schutzhütte gesehen. Und ich habe mich auf diese Schutzhütte gefreut. Und ich habe diese Schutzhütte herbeigesehen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr, umso steiler es wurde, umso größer wurde diese Schutzhütte in meiner Fantasie. Und dann hieß es nur noch 300-400 Meter da oben, da haben wir es dann endlich geschafft. Dann sind die 1200 Höhenmeter geschafft. Und ich dachte, reiß dich zusammen, Ruben, du schaffst das. Und ich habe es geschafft. Wir sind nach oben gekommen und als wir oben waren, sind wir so leicht über den Bergkamm drüber gelaufen und plötzlich ein riesiges Tal vor uns. Riesig, das war wunderschön. Und auf der gegenüberliegenden Seite ein weiterer Berg, der über so einen Bergkamm, so halbrund verbunden war miteinander. Und ich fing dann irgendwann mal an, nach dieser Schutzhütte zu schauen. Wo ist denn diese Schutzhütte? Und ich sah keine Schutzhütte und ich war ziemlich verzweifelt. War mal, Leute, wo ist denn die Schutzhütte? Ich dachte, hier ist die Schutzhütte. Und wir alle gesucht und die Karten bemüht und keine Schutzhütte gesehen. Und dann sagte einer, du schau mal da drüben, auf der anderen Seite, da ist so ganz klein, so ein Häuschen. Kann das vielleicht die Schutzhütte sein? Und wir haben realisiert, Mist, ja, das ist die Schutzhütte, aber die ist auf der anderen Seite. Und ich war schon erschöpft. Ich war schon fertig und es dämmerte schon. Die 6,5 Stunden, das war vielleicht für Profis. Es waren schon 10, 11 Stunden vorbei. Ich war hundemüde und dann dämmerte das Licht. Es wurde dunkel. Zugegebenermaßen ein Sonnenuntergang wie aus dem Bilderbuch. Wunderschön. Aber als die Sonne dann weg war, war es stockdunkel. Es war richtig dunkel. Man hat nichts mehr gesehen. Wir haben auch diese Schutzhütte nicht mehr gesehen. Und ich dachte, du meine Güte, ich bin schon müde, ja? Und jetzt wissen wir noch nicht einmal, wo wir hingehen sollen. Und plötzlich änderte sich alles. Plötzlich änderte sich alles. Mein Rucksack, der war immer noch schwer. Der Weg, der war immer noch steinig und felsig. Es war immer noch sehr dunkel und wir waren sehr zermürbt. Meine müden Knochen, die waren immer noch müde. Und trotzdem war plötzlich alles anders. Und warum? Weil aus der Richtung der Schutzhütte ein Licht auszumachen war. Irgendwer kam irgendwann auf die Idee, eine ganz kleine Glühbirne an diese Schutzhütte ranzumachen. Als dieses Licht anging, änderte sich alles. Denn obwohl es dunkel war, obwohl wir selbst den Weg nicht mehr so richtig sahen, selbst in unseren Stirnlampen da, die haben nicht viel gebracht. Wir hatten das Gefühl, dass die Dunkelheit selbst das Licht unserer Stirnlampen verschluckt. Wir haben plötzlich dieses kleine Licht drüben an dieser Schutzhütte gesehen. Wir haben Mut geschöpft. Ich habe Hoffnung geschöpft. Ich wusste, auch wenn ich den Weg dahin nicht sehen konnte, aber ich wusste, wohin ich gehen möchte. Ich habe gesehen, da ist die Schutzhütte. Das ist mein Ziel. Das wird unser Zuhause sein für diese Nacht. Das hat so einen Unterschied gemacht, ihr Lieben. Das Licht bedeutet, du weißt, wohin du gehst. Wir wissen als Kinder des Lichts, wohin wir gehen. Und so wie das Licht uns Orientierung und Hoffnung geschenkt hat, bis wir die Hütte letztlich erreichten, und so wie damals auf Korsika irgendwann die Nacht vorbei war, so wie am nächsten Morgen die Sonne wieder aufgegangen ist, so wie wir plötzlich die Berge, die Wege und die ganze Landschaft wieder ganz neu und anders sehen konnten. So sagt Gott in den letzten Zeilen der Offenbarung: Siehe, ich mache alles neu. Ich werde bei euch sein. Ich werde bei euch wohnen. Und ich selbst werde euer Licht sein. Es wird keine Nacht mehr geben, kein Leid, keine Krankheit, keine Kriege. Diese ganzen schrecklichen, furchtbaren Nachrichten, die wird es nicht mehr geben, weil Gott mit uns wohnen wird, weil Gott unser Licht sein wird. Darum können wir heute schon mit Hoffnung leben, weil wir wissen, dass Gottes Licht verändert, auch heute noch. Weil es Gottes Liebe ist und weil es seine Gegenwart ist, die dich in deinem Leben verändert und auch weiter verändern möchte. Weil wir die Gewissheit haben, dass wir Kinder des Lichts sind und du als Teil dieser Familie, dieser Gemeindefamilie, aufgefordert bist, als solches Kind auch zu leben. Du erinnerst dich an die Person, die dich zum Strahlen bringt vom Anfang? Vielleicht saß es, habe ich nämlich vorhin bei manchen gemerkt, dass die Person, die euch zum Strahlen bringt, neben euch sitzt. Aber vielleicht sitzt die Person, die dich zum Strahlen bringt, nicht neben dir. Ich möchte dich also um zwei Sachen heute bitten. Zum einen, teile der Person mit, die dich zum Strahlen bringt, dass sie der Grund ist, warum du strahlst. Das ist die erste Aufgabe, worum ich dich heute bitten möchte. Teile es mit. Es tut gut, wenn wir uns das gegenseitig sagen, uns gegenseitig ermutigen. Die zweite Sache ist, sei du der Mensch, der sich von Gott beschenken und an andere strahlen lässt. Sei du der Grund, andere Menschen zum Strahlen zu bringen. Und so lasst uns mit der Gewissheit und der Hoffnung, die Gott schenken möchte, weiterhin darauf vertrauen, dass er alles neu machen wird, dass er selbst wiederkommen wird und unser Licht sein wird, dass Gott selbst mit uns wohnen wird. Lass uns dieses Ziel fest vor Augen halten, diesen Glauben, diese Hoffnung nie aus dem Blick verlieren. Und lass uns das MRV-Foto lebendig werden und mit Leben füllen, weil wir als eine Familie im Glauben gemeinsam unterwegs sind. Als ein Licht für die Welt, bis an den Tag, an dem er kommen wird und unser Licht sein wird. Gottes Segen. Amen.